Auch nochmal an, also du schneidest das ja eh, ne?
Nee, es wird 1:1 so übernommen. dieser Podcast lebt vor den Fehlern, die hier begangen werden. Also, ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abenteuerliche Juden und alle anderen abenteuerlichen Leute auch, der Mischpokast der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Ich heiße Dmitri Kapitelmann und heute bei uns ist die großartige Jade Önder.
Hallo.
Die ein Buch geschrieben hat, das da heißt, wir wissen, wir können, umfallen synchron. Also ich bin ein Cheapo, ich habe nur die gratis Leseprobe. Nee, weißt du was? Hm. Ich bin mal kurz still und sage, hallo.
Hi, freue mich hier zu sein. Hi Dimitri.
So, da das erledigt ist, dem Gast Respekt zeigen, kann ich weitersprechen. Die da ein wunderbares Buch geschrieben hat, das da heißt Wir wissen, wir können und fallen synchron, von dem ich, Chipo, die gratis Leseprobe auf die Schnelle gelesen habe.
Wie lang ist die ungefähr?
Das sind 4 Kapitel. Das sind 27 Seiten, 4 oder sogar 5 Kapitel. Und da habe ich schon verstanden, dass es pisslustig ist, aber man schon auch ein bisschen heulen kann bei Bedarf. Würde ich jetzt mutmaßen nach der Gratis-Leseprobe.
Hm. So wie das echte Leben, habe ich gedacht.
Hast du das beim Schreiben gedacht?
nee, das stimmt nicht. Habe ich nicht gedacht, aber es zeigt sich irgendwie so in meinen Texten, also auch in den Theaterstücken, die ich geschrieben habe, dass es tatsächlich irgendwie immer so dieses sehr extreme, radikale gibt, das auch so ein bisschen wehtut. Und das wird aber immer so aufgelöst durch den Humor, sofern ich welchen erschaffen kann.
Naja, was du auf jeden Fall kannst, das ist mir aufgefallen, als wir uns einmal in Braunschweig über den guten alten Weg gelaufen sind. Du hast in deiner Leipziger Zeit gelernt, vernünftig zu sechseln.
Mhm.
Das ist sozusagen eine Triggerwarnung jetzt. Es kann sein, da ich ein qualifiziertes Gegenüber habe, dass ich ab und zu auch sage, Frau Irmloch. Und einfach ein paar Dinge versachslichen muss, wenn du schon mal hier bist.
Ja, das freut mich sehr. Ich höre es ja nur noch selten hier in Berlin.
Ja, mal schade.
Wobei, wenn jetzt Freundinnen von mir zuhören, die werden wahrscheinlich lachen, weil alle sagen, ich kann überhaupt nicht sächsisch sprechen.
Ja.
Aber mir ist es ein bisschen egal.
Egal.
Ich mach's trotzdem.
Ist ja egal. was dir nicht egal war, habe ich so rausgelesen beim Googlen über dich, war schreiben zu lernen. Das hast du nämlich an 3 verschiedenen Universitäten studiert, sagt das Internet. Da steht die Universität der Künste in Berlin, da steht was von der Humboldt-Uni.
Ach so.
Und da steht was vom Literaturinstitut in Leipzig.
Ja, aber an der Humboldt-Uni habe ich nur in Anführungsstrichen Literaturwissenschaften studiert und Erziehungswissenschaften, das aber auch abgebrochen.
Sehr gut.
Um dann Schreiben zu studieren in Leipzig und später an der UdK in Berlin.
Dieser kurze Ausflug in das Studium der Erziehungswissenschaften, ich habe mir da 2 Erklärungen zurechtgelegt. Nämlich zum einen, dass du beschlossen hast, dass du eine bürgerliche Ruhebank brauchst für alle Fälle oder halt jemanden sehr dringend umerziehen wolltest. Oder sind beide Theorien falsch?
Beide sind falsch. Die Wahrheit ist, ich wollte eigentlich immer Psychologie studieren und kam da nicht rein, obwohl ich einen sehr guten NC habe. Und
Numerus Clausus?
Numerus Clausus von 1,6, glaube ich. Und kam ich nirgendwo rein in Deutschland und habe versucht, den Weg über die Erziehungswissenschaften zu gehen. Man kann sich dort quasi so Psychologieseminare anrechnen lassen und dann vielleicht irgendwie sich da so reinmogeln. Das war so der Plan.
Ich habe mal 3 Wochen lang leidenschaftlich Linguistik studiert.
Oh Gott, ja.
Und nur weil ich dachte, irgendwann im 7. Semester kommt die Psycholinguistik und ich kann dann ein Bonbon erfinden, der gegen Stottern hilft oder irgend sowas. Hm. Konnte ich aber nicht.
Linguistik fand ich schon richtig schlimm, muss ich sagen. Ja.
Ja. Also ich hatte nicht so einen guten NC und musste gucken, wo ich bleibe. Und naja, und dann habe ich mich bei Linguistik eingeschrieben.
Und in welcher Stadt?
In Leipzig.
In Leipzig,
ja. Ja. Und ich habe viel gelernt, aber wenig studiert dann.
Ich glaube, so ist es bei mir auch gewesen.
Da haben wir uns auseinandergeredet, ne? Obwohl wir das Gleiche zu sagen haben, haben wir uns auseinandergeredet. Traurig. Traurig.
Kann ich zwischendurch mal husten eigentlich?
Wieso? Ist dir das wichtig, in einem Podcast zu husten, oder?
Eben genau dazwischen, dass man es rausschneidet.
Ach so. Ja, du wirst lachen. Also muss das denn sein? Ich editiere das ja selbst. Mit diesen Händen. Und ich habe mich tatsächlich oft gefragt, ob ich so Sachen wie ja, kleine Huster, kleine Schlucker, ob ich die rausschneiden soll, beziehungsweise ob man das merkt. Also das beste Argument dagegen, irgendwas rauszuschneiden, ist ja, dass man irgendwie merkst du, das stimmt was nicht oder es knackt oder was auch immer. Mhm. Aber manchmal habe ich auch Laute rausgeschnitten, die total sauber operationell rausgenommen werden können, die aber trotzdem fehlen. Das heißt, wir bauen die Sendung um dein Husten herum auf. Das möchte ich dir sagen.
Ja. Okay.
Soll ich nach deinem ersten Abenteuer vor Corona fragen? Oder soll ich dir zuerst erzählen, dass ich nach unserem Vorgespräch gestern aus Versehen in eine Schwulensauna gegangen bin?
Ich bitte um Letzteres.
Naja, ich wollte in eine Sauna, weil es war kalt und ein Freund hat mich versetzt. Und einen Tag vor habe ich mit einem Freund, der mich nicht versetzt hat, eine Flasche Wodka getrunken. Und ich dachte, wenn du das jetzt in der Sauna ausschwitzt, haben wir alle gewonnen. Und ich musste ich habe das in Neukölln gegoogelt. Und die nächste Sauna schien am Mehringdamm zu sein. Dann stand ich in der Schlange. Und ich habe mich gewundert, ich habe sogar noch versucht, ein Foto zu schicken, weil ich mich gewundert, dass die Schlange relativ lang ist. Und das wohl eine sehr beliebte Sauna ist, sonntags. Und dann dachte ich, naja, es ist Winter. Natürlich saunieren die Leute da vermehrt. Dann ist mir aufgefallen, dass nur, also zuerst sind mir die samtroten Schuhe meines Vordermannes aufgefallen und dachte, das sind wirklich sehr ungewöhnlich samtrote Schuhe, die er da trägt. Das ist aber elegant. Dann habe ich umgeschaut und habe festgestellt, dass nur Männer in dieser Schlange stehen. Dann habe ich mich gefragt, vielleicht ist es eine Sauna für Homosexuelle. Dann habe ich diese Sauna gegoogelt.
Hast du dich nicht zuerst gefragt, ob es eine Sauna für Männer ist?
Genau. Ich habe das gegoogelt und da stand Männersauna. Mit besonderer Betonung auf den Pool und auch Hinweisen darauf, dass man dort sich auch rasieren kann und sogar Zähne putzen kann. Da dachte ich, das ist aber nett, aber das ist aber sehr hygienisch. Ich meine, wir leben ja in einer Pandemie immer noch. Ja, dann war ich drin, habe festgestellt, dass auch überdurchschnittlich viele durchtrainierte Männer in dieser Männersauna sind. Habe mir immer noch nicht so viel gedacht und erst als ich im untersten Geschoss bei den Saunen war und ziemlich laut Techno lief und echt eine Menge Leute Action hatten da körperlich, da habe ich verstanden, ich bin in einer Sauna für Homosexuelle. Wobei, so richtig verstanden habe ich es dann nach meinem ersten Gang in so einem Bereich, wo es nur so Kabinen gab und es einen Gleitmittelautomaten gab.
Ja. Also wir haben ja gestern Abend telefoniert, bevor du da hingegangen bist. Ne?
Richtig.
Und ich habe tatsächlich kurz gedacht, als du gesagt hast, ich gehe zum Mehringdamm in eine Sauna, da habe ich mich irgendwie so plötzlich daran erinnert, mal sowas gehört zu haben. Mhm. Aber ich habe es dann auch einfach nicht gesagt.
Aber es war auch nicht schlecht.
Ja.
Also dieser Satz klingt jetzt relativ uneindeutig, aber die Aufgüsse waren tatsächlich etwas fantasievoller. Also der Wacholder Rosmarin-Orangenaufguss war wirklich gut.
Wow, ja. Patchouli?
Nee.
Nee.
Den Whirlpool habe ich ausgelassen. Das war mir dann ein bisschen viel Action. Und ich habe auch so ein bisschen gespiegelt bekommen, wie unvorteilhaft man als Mann aussehen kann, wenn man jemanden von der Seite angiert. Also man sieht einfach nicht klug aus oder nett. Weißt du? Ich sehe das ja sonst nicht an mir. Weil ich bin dann beschäftigt zu gieren sozusagen. Also es war ein interessanter Passivkurs in, wie sehe ich aus, wenn ich Leute angeile.
Okay.
Ja.
Ja.
So, anyway, welches Abenteuer hast du uns denn heute mitgebracht? vor
genau,
der Pandemie.
Präpandemisches Abenteuer. Ja, also ich habe lange nachgedacht natürlich, was ich da mitbringen kann, wie alle anderen wahrscheinlich auch, die schon mal hier nach ihren Abenteuern gefragt wurden.
Ja, die mittelalten Männer, die denken nicht so viel drüber nach.
Ah, echt?
Manche, die sagen dann ja.
Lädst du viele mittelalterliche Männer?
Das Leben selbst ist ein großes Abenteuer.
Ja, aber genau das würde ich jetzt auch sagen. Also ich habe das Gefühl, dass ich sehr viele Abenteuer in meinem Leben erlebt habe. Und das soll jetzt auch, also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen überheblich, aber so ist es gar nicht gemeint. Irgendwie ist es eher so, entweder habe ich viele Abenteuer erlebt oder es sind viele gewöhnliche Dinge, die sich aber für mich dann immer wie Abenteuer anfühlen. Aber, ja.
Das ist jetzt der Teil, wo ich frage, und welche sind das so, Frau Irmbach?
ja, also ich habe zum Beispiel, also ich habe mein Abitur abgebrochen, als ich 16 war. Aus verschiedenen Gründen. Vor allen Dingen aber, weil ich, glaube ich, so ein bisschen rebellisch unterwegs war. Und dann habe ich ein paar Jahre später mit meinem ersten richtigen Freund eine Buchhandlung eröffnet. Das war zum Beispiel für mich ein bisschen abenteuerlich, in so jungen Jahren plötzlich auf der Leipziger Buchmesse oder Frankfurter Buchmesse zu stehen und VertreterInnen kennenzulernen und ja einfach so einen Laden aufzubauen. Das war irgendwie schon beeindruckend.
War das deine Rache am dich verkennenden Bildungssystem, einfach eiskalt die jüngste Buchladenbesitzerin zu werden?
Ja, ich glaube, das schwang auf jeden Fall so ein bisschen mit. Ja, also ich musste es nicht auf dem Wege des ich mache Abi und studiere schaffen oder genau, sondern ich konnte es auch mit diesem kleinen Umweg irgendwie in die Buchhandlung versuchen. Genau, da war ich.
Wie hieß denn der Buchladen?
Der Buchladen hieß Der bunte Hund.
Okay.
Und den gibt es auch immer noch, habe ich neulich erfahren. Es gibt sogar 2 Filialen mittlerweile. Und das ist erstaunlich, weil dieser...
Entschuldige, das Husten.
Haben Sie
bitte.
Gehustet, ja. genau, dieser Buchladen befindet sich in Kaiserslautern, aber nicht mal in Kaiserslautern, sondern noch in einem Vorort von Kaiserslautern mit nur 5000 Einwohnern. Aber dort gibt es ein sehr großes Einzugsgebiet. Unter anderem ist da in der Nähe Rammstein. Und also... Genau, irgendwie, wir waren sehr, sehr unsicher, ob das irgendwie klappen könnte, aber anscheinend funktioniert's immer noch.
Du bist in Kaiserslautern aufgewachsen?
Ja, also ich bin in Wiesbaden geboren und aufgewachsen und als ich 13 war, sind wir dann nach Kaiserslautern gezogen.
Und mit den...
Was auch ein Abenteuer war.
Und mit dem Taschengeld aus Wiesbaden hast du dann den Buchladen eröffnet oder hast du dich verschuldet?
Nee, also den Buchladen habe ich quasi nur mit meiner Unterstützung mit aufgebaut, aber finanziert hat er mein Ex-Freund, der war auch ein paar Jahre älter als ich. Um genau zu sein, fast 20 Jahre älter als ich, ja. Und der hatte schon einen Buchladen, Cut. Mein damaliger Freund, der hatte einen Headshop, er hat Bongs verkauft und...
Indem man dann, also man verkauft legal Bongs, in denen illegales Marihuana geraucht wird.
Genau, dann. Aber das verkauft man dann natürlich nicht mit.
Nee.
Ne? Nur so Zubehör und so. Und der wollte sich aber auch so ein bisschen verändern beruflich. Und wir sind dann da durch dieses kleine Dorf gefahren namens Weilerbach und haben diesen wunderschönen Laden gesehen und haben gedacht, da muss irgendwie eine Buchhandlung rein. Und dann ging das alles relativ schnell und wir haben 20, 30, 50, keine Ahnung, Ikea-Regale, Billy-Regale aufgebaut und irgendwie das so ein bisschen zusammengebastelt und dann hatten wir diesen Buchladen.
Kannst du dich noch an deine erste Buchbestellung erinnern?
Nee, nicht an die erste, aber an dieses System, das heißt Libri. Oder das ist halt so der größte Buchlieferant gewesen. Ich glaube, am Anfang haben wir halt schon viel so nach Bestsellerlisten und so bestellt und dann so ein bisschen versucht, diesen Grundstock an das, was man gelesen haben muss, über die Jahrhunderte irgendwie dort rein zu bestellen. Und es war gar nicht so einfach. Wir haben dann aber auch eine große Kinderbuchabteilung dort aufgebaut, weil da einfach viele Familien auch leben und Kochbücher. Und das ist dann so ganz langsam gewachsen. Ja.
Und wie lange hat es gedauert, bis du dir gesagt hast, hey, warte mal, ich bin 18 und habe einen eigenen Buchladen. Ich bestelle jetzt die Sachen, auf die ich Bock habe. Oder kamst du gar nicht an den Punkt?
Doch, ich habe eigentlich die meiste Zeit nur das bestellt, was ich selbst dann auch lesen wollte. Ja.
Und dein damaliger Partner, wie ist sein Übergang vom Bon zum Buchgeschäft vonstatten gegangen?
Also ich glaube, diesen anderen Laden, also den hatte er damals noch parallel weitergeführt. Ich weiß nicht, ob es den jetzt heute noch gibt in Kaiserslautern. Aber der hat es irgendwie geschafft, irgendwie zwei Läden gleichzeitig zu wuppen. Und ich glaube, für ihn war das auch so ein bisschen so eine erlösende Entscheidung gewesen, dann aus diesem, ja, irgendwie so Adoleszenten, ich verkaufe jetzt hier Bons, hin zu, ich mache jetzt wirklich was, auch mit einer gewissen, mit so einem gewissen Ansehen verbunden ist.
Und wie lief denn das Geschäft an? In welchem Monat habt ihr eröffnet?
Oh Gott.
Also welche Jahreszeit, besser gesagt?
Ich glaube, es war Sommer. Aber es ist so lange her. Es ist, wann war das denn? 2005 oder 2004 oder so. Es ist wirklich extrem lange her. Ich kann mich kaum erinnern. Ja. Was war die Frage? Wie es lief?
Ja, genau. Wie es so anlief und dann lief.
Ja, es lief sehr gut an. Also alle waren sehr begeistert, beeindruckt. Dann gab es natürlich erstmal so eine kleine Flaute. Und das Lustige war auch, also dieses Bestellsystem Libri, das ist ja so ein riesiger Konzern, und die liefern dich erst ab einem bestimmten, also erst wenn du eine bestimmte Anzahl an Büchern verkauft hast, wirst du quasi von Libri auch beliefert. Und das haben wir damals nicht erfüllen können, diese Summe. Also haben die Bücher in einen anderen Laden geschickt und wir mussten die dann morgens immer, bevor der Laden um 9 Uhr aufgemacht hat, dort abholen, diese ganzen Kisten. Und das war dann irgendwie ein schönes Gefühl, als wir das dann erreicht hatten, dass die Kisten dann wirklich zu uns geliefert wurden, als der Laden dann anlief. Ja. Ich wollte nur sagen, ich bin dann aber irgendwann da ausgestiegen, nachdem wir uns getrennt haben, und habe dann mein Abi nachgeholt. Ja.
Einer der ersten Sätze, um dich zu beschreiben von deinem Verlag, ist, Satz 4 oder 5 ist, und holte auf dem zweiten Bildungsweg dann das Abitur nach. Wie stehen wir zum Begriff zweiter Bildungsweg? Und wie stehen wir dazu, dass der eigene Buchverlag ihn über einen nutzt?
Vielleicht möchtest du erst erklären, wie wir dazu stehen.
Oder du erklärst es zuerst und ich erkläre es als Zweiter.
Ja, das Ding ist, ich wurde gerade neulich auf der Bühne gefragt von einer Moderatorin, wieso das da drin steht. Zum ersten Mal, nachdem ich jetzt ja schon so ein paar 20, 30 Lesungen hatte dieses Jahr mit dem Roman. Das wurde mir von ihr neulich zum ersten Mal, die Frage wurde mir zum ersten Mal gestellt neulich auf der Bühne. Auch mit so einer gewissen Verwunderung. Und ich fand das irgendwie so, ich habe darüber noch nie nachgedacht, warum das irgendwie komisch sein könnte. Bis jetzt finde ich es nicht komisch, weil ich einfach, glaube ich, so stolz darauf bin, tatsächlich. Also das kam nicht vom Verlag, sondern das habe ich entschieden, weil ich selbst nicht damit gerechnet hätte, dass ich irgendwann nochmal mein Abitur nachholen würde. Und das war für mich schon auch eine Leistung. Mit 22 war ich damals, nochmal wirklich auf eine normale Schule zu gehen und 3 Jahre lang dieses Abitur nachzuholen, um dann studieren gehen zu können, was ich mir immer irgendwie auch gewünscht habe.
Ja. Wie hast du dich eigentlich damals mit welchen Argumenten überzeugt, dass es jetzt die beste Idee ist, die Schule zu schmeißen?
Ich wollte irgendwie, also in meiner Familie haben fast alle irgendwie studiert und Es gibt, mein Opa ist zum Beispiel Bauingenieur geworden, meine Mutter Ärztin und ich habe so eine ziemliche Antiphase gegenüber meiner Familie gehabt. Die begann so mit 13 mit meinem Umzug von Wiesbaden nach Kaiserslautern und dauerte dann eben an und ich dachte so, nee, ich will irgendwie Kunst und Musik machen. Ich habe keinen Bock jetzt irgendwie in der 11. Klasse jetzt da ein Referat in Physik zu halten. So, das sehe ich irgendwie alles nicht ein und ich will doch machen, was mir Spaß macht. Und ich glaube, das war so eins der Argumente.
Ja. Und hat sich dann ein Buchladen zu eröffnen, wie eine rebellische Handlung angefühlt? Weil eigentlich ist es ja auch der bürgerliche Übertraum.
Das war, glaube ich, so ein versöhnendes Gefühl meiner Familie. Ich habe gemacht, was ich wollte, aber es war auch was sie irgendwie akzeptiert haben. Mhm. Ja.
Und war es das wert mit 18?
Also ich glaube, ich war so ein bisschen verloren, als ich mit 16 zu Hause ausgezogen bin und also verschiedene Sachen ausprobiert habe, wie zum Beispiel im Lieblingsrestaurant von Helmut Kohl zu arbeiten in der Küche. Da dachte ich würde jetzt Köchin werden. Dann wollte ich irgendwann Sängerin werden und noch irgendwas anderes, habe ich aber jetzt gerade vergessen. Und von daher bin ich irgendwie... Ich habe gerade den Faden verloren. Was hast du gefragt?
Ob es das wert war?
Diesen Buchladen zu öffnen. Hm. Genau. Also wie gesagt, ich war so ein bisschen verloren irgendwie in meinen Teenager-Jahren. Und das hat sich schon, glaube ich, sehr gut angefühlt, da jetzt erstmal so was Solides zu haben, was ich aber dann auch relativ bald wieder verloren habe sozusagen. Aber... Es war so ein Einblick in die Welt des Arbeitens. Aber auch was ich dann gelernt habe, was ich gar nicht will. Also ich wollte nicht da sitzen und Bücher lesen und Kinderbücher verkaufen, sondern irgendwie was erleben und dann lieber eins über das schreiben, was ich noch nicht erlebt hatte.
Es gibt ein Segment in diesem Podcast, der heißt Ja, Nein oder Wie viel? Und es ist eine Abfolge vieler schneller Fragen.
Oh. Mh.
Mit der ich jetzt beginne. Dynamisch. Ohne Zeit zu verlieren. Entschieden. Trotzdem bedacht. Konzentriert. Und doch schnell. Also jetzt. Wie oft hast du schon gedacht, dass du Corona hast?
Dreimal und einmal stimmt es.
Hast du dich gefreut, dass du recht hattest oder geärgert, dass du krank bist?
Also in dem Fall war es blöd, weil ich hatte kurz vorher einen relativ krassen Fahrradunfall. Da hatte ich eine Gehirnerschütterung und zwei sehr blaue Augen über Wochen und war so ein bisschen isoliert dadurch, weil ich mich kaum getraut habe, rauszugehen. Und dann, als es gerade wieder besser wurde, hatte ich zwei Lesungen und auf einer dieser Lesungen muss ich mir dann Corona eingefangen haben, sodass ich dann irgendwie so eine Woche nach meiner Fahrradunfall-Quarantäne schon in die nächste Quarantäne gerutscht bin und das war so ein bisschen too much irgendwie. Ja.
Was war deine liebste Impfung? Die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte? Und warum?
Ich glaube die erste, weil ich war so aufgeregt. Alle waren ja so aufgeregt und ich freue mich immer ein bisschen, wenn ich krank sein darf, weil dann muss ich nicht arbeiten oder so. Genau, man kann einfach im Bett liegen bleiben. Genau, das war bei der ersten war dann auch so. Fand ich gut gewesen.
Hat die Pandemie dein Verhältnis zu hohen Zahlen verändert?
Nein, weil ich sehr schlecht mit Zahlen bin. Also ich bin sehr gut in Mathe gewesen, aber ich kann zum Beispiel so, ich lese einen Artikel über irgendwelche Sachen, dann steht da, 800 Bürgerinnen und Bürger haben dies und das gemacht. Und wenn ich das zwei Stunden später einer Freundin erzählen will, weiß ich nicht mehr, ob es 800 oder 800.000 war. Also ich habe wirklich irgendwie so kein Größenverhältnis. Und ich glaube, dass so diese Zahlen in der Pandemie mich dann noch mehr verunsichert haben. Eher.
Hat die Pandemie dein Verhältnis zu Risiko verändert?
Nein.
Justin Bieber kommt in Corona-Quarantäne für 3 Monate in deine Bude. Wie viel Untermiete verlangst du von ihm?
Also er hat keine Wahl, er muss zu mir kommen.
Er hat halt gerade ein Konzert gespielt und dann läuft er in deinem Haus vorbei und kriegt einen positiven Corona-Test und muss jetzt sofort in deine Bude rein, weil es ist die einzige Bude, die da ist.
Ja, ich bin nicht so ein Riesenfan von Justin Bieber. Deswegen, und weil ich weiß, dass er sehr reich ist, würde ich wahrscheinlich sehr viel Geld von ihm verlangen.
Wie viel?
Keine Ahnung. Im Monat vielleicht 5.000?
Ich glaube, das ist nicht sehr viel Geld für Justin Bieber.
Also. Sag doch, ich kann nicht umgehen. 50.000.
Ich glaube, das ist auch nicht sehr viel Geld für Justin Bieber. Aber gut.
Aber es ist nicht so komplette Abzocke und für ihn ist es wenig Geld und ich denke, dann würde ich anderen Leuten vielleicht damit helfen. Und meinem Konto.
Woran ist der Kommunismus gescheitert?
Fragst du das jetzt wegen meiner Zahlen?
Vielleicht weißt du es ja, deswegen frage ich.
Woran ist der Kommunismus gescheitert?
Ist immer noch eine Ja-Nein-Frage. Oder wie viel?
Ach so. 5.
Gut.
Ja.
Werden wir einander viel verzeihen müssen?
Du und ich, oder?
Nö. Also es kommt darauf an, wie sehr wir uns als Teil dieser Gesellschaft begreifen, aber...
Entschuldigung. Also, habt ihr so Blickkontakt?
Nee, wir haben jetzt welchen.
Weil du so ständig da so rüber guckst.
Ganz ehrlich, ich versuche über unseren Toningenieur versuche ich zu spiegeln, wie gesellschaftskompatibel unser Gespräch noch ist. Nicht für Ungott, Lukas. Ich wollte dich jetzt, weißt du? Ich meine, die Tür ist ja nicht ohne Grund verglast. Man soll ja da rausgucken.
Ja.
Und
nicht wegen des Lichts allein.
Im Moment ist Lukas unsere einzige Verbindung zur Außenwelt. Das müssen wir uns eingestehen. Deswegen schaue ich auch raus.
Okay.
Wo haben wir stehen geblieben?
Mit dem Verzeihen, aber stell die Frage nochmal.
Ja, ist egal, Verzeihen macht eh kein Schwein. Deine Abenteuer nun wiederum während des Lockdowns. Hast du eines?
Während des Lockdowns.
Oder während der Pandemie, aber Lockdown ist natürlich noch besser.
Ja.
Dramatischer.
Also das war auch für mich eine krasse Zeit, 2020. Da hat sich mein damaliger Freund von mir getrennt. Im Januar, als Corona gerade nach Deutschland kam und wir haben uns auf einer deutschen Insel getrennt und ist von meiner Hausverwaltung...
In Chemnitz jetzt, oder?
Genau. In Dresden.
Auf einer deutschen Insel.
Genau, da sind wir... Also meine Hausverwaltung hatte angekündigt, dass irgendwann im Jahr 2020 Bauarbeiten stattfinden werden bei uns im Haus. Und genau, dann war diese Trennung Mitte Januar auf dieser Insel. Und als ich zurückkam nach Hause, war mein ganzes Haus eingerüstet. Und die Fenster waren verklebt. Und die haben dort wirklich 2 Jahre während der Pandemie jeden Tag mit Presslufthammern und was weiß ich was für Geräten.
Vielleicht haben sie Impfstoffe gesucht.
Die haben Impfstoffe. Genau, fossile. Das war wirklich traumatisch, weil sie alles neu gemacht haben. Also das Treppenhaus neu, Aufzüge reingebaut, Dachgeschoss ausgebaut, Fassade neu gemacht, Balkone neu gemacht. Und wir saßen da alle im Lockdown. Also ja nicht nur ich ohne Familie, sondern auch Familien mit mehreren Kindern, die alle im Lockdown waren. Es war wirklich schrecklich. Es war vor allen Dingen die Zeit auch, in der ich intensiv an meinem Roman gearbeitet habe. Und es war natürlich da auch unmöglich, sodass ich nach einem Häuschen auf dem Land gesucht habe. Und wurde dann, das war allerdings dann erst 2021 im Frühjahr, fündig, und zwar in, im Süden von Berlin, in Brandenburg, habe ich in so einem kleinen Ort dann ein Häuschen gekauft, das in einer Kleingartenkolonie steht. Und ja, da beginnt das Abenteuer sozusagen. Denn das Haus war eine totale Ruine, aber ich habe darin sehr viel gesehen. Also war wie so, wenn man da alle Wände rausreißt, dann wird das ein riesengroßer, schöner Raum. Also so ein altes Steinhäuschen mit 60 Quadratmetern und einem riesigen Garten.
Ohne Presslufthammer?
Nee, den gab es da auch. Ach. Aber halt, genau.
Aber auf dem Land klingt er weicher? Oder?
Genau, da ist er nicht so doll zu hören. Ja, also wir haben dann quasi dort angefangen, alles umzubauen, haben dann festgestellt, dass wir das Dach abreißen müssen und ein neues Dach.
Moment, wer ist wir? Ich dachte, du bist jetzt seit kurzem alleine in diesem Moment.
Ja, also ich bin, genau, ich habe das alleine gemacht, aber mein Vater kam netterweise aus Rheinland-Pfalz angefahren mit zwei helfenden Händen, nee, vier helfenden Händen.
Und der Vater hat vier Arme.
Genau.
Wahnsinn.
Na, mein Vater hat eher so koordiniert. Mein Vater ist auch schon 75 Jahre alt, der wollte da jetzt selbst nicht mehr auf der Baustelle arbeiten, genau, aber hat zwei Handwerker mitgebracht, einen ganzen Bus voll mit Equipment und so. Und dann hat er dieses Dach gesehen und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh Gott, wir müssen das Dach erneuern. Und ich als Schriftstellerin hatte natürlich nicht so viel Geld, habe dieses Haus auch für wenig Geld gekauft und nicht erwartet, dass ich da so viel reinstecken werde müssen. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt. Dann haben wir das Dach neu gebaut. Erstmal das Haus, bevor wir das Dach neu gebaut haben, das Haus entrümpelt. Da waren wir so, wirklich so Müll von 50 Jahren, den ganzen Asbest zu entsorgen. Allein das hat 1.000 Euro gekostet. Dann haben wir da irgendwie in 10 Tagen so viel gemacht, wie wir konnten. Und eine Woche später bekam ich vom Kleingartenverein schon die erste Mahnung, dass ich da nichts angebaut habe. Und das war im April 2021, also in einem Monat, in dem eigentlich es noch Bodenfrost gibt und man noch gar nichts anbauen kann, so richtig. Aber da wurde mir dann gesagt, dass ich den Rasen zu mähen habe und die Hecke zu schneiden aufgenommen.
Ja, völlig richtig.
Ja, genau. Und das war für mich aber so verwunderlich, weil ich irgendwie dachte, dieses Klischee, dieses kleingeistige, kleinkarierte Kleingartenklischee, das kann doch nicht wirklich immer stimmen. Und ich werde Glück haben, bei mir wird es anders sein und ich werde mit diesen älteren Herrschaften dort bestimmt auch eine Freundschaft schließen können, irgendwie so eine gute Bekanntschaft, aber das hat nicht geklappt. Das hat einfach nicht geklappt. Ich habe die nicht rumgekriegt und die haben mich einfach von Tag 1 gehasst. Zwischenfrage oder soll ich?
Naja, also wir stellen fest, selbst während die Welt Gefahr läuft, unterzugehen, werden diese Briefe weitergeschrieben, deinen Rasen weiter zu mähen.
Ja, das ist eine schöne Anmerkung.
Und Kartoffeln anzubauen. Sie haben dich gehasst. Haben sie dich, weißt du, warum die dich gehasst haben?
Ja, das habe ich dann erfahren.
Warum?
wurde ich dann auf diese erste Mahnung rief ich dann diesen Vorstand an und der genau, nach dieser ersten Mahnung rief ich den Vorstand an, führte ein sehr dramatisches Telefonat mit ihm, das so endete, dass er einfach aufgelegt hat. Dann wurde ich eingeladen.
Hast du ihn beleidigt?
Nee, gar nicht. War total nett.
Hat er dich beleidigt?
Und lustig.
Achso.
Nö, er war, ich denk, er hat
es war
mich
dramatisch.
Einfach. Ja, also ich war total freundlich, bin total Achso. ruhig geblieben. Das hatte ich mir auch vorgenommen, das hat geklappt. Aber er hat einfach nur noch rumgeschrien. So.
Was denn so?
Dass das nicht. Also ich wollte jetzt sächsischen Dialekt anwenden, aber das war ja in Brandenburg.
Ist egal.
Das ist ein bisschen anderer.
Das kann ja in Sachsen in Brandenburg sein.
Gut, schaffen es weit. Also es war so. Dass ich mich nicht an die Regeln halte, dass das ja klar war, ich als Frau komme da hin, wie will ich denn mit als Frau irgendwie das schaffen, da diesen 700 Quadratmeter Garten so zu bewirtschaften und zu mähen und was weiß ich was, das wäre ihm von Anfang an klar gewesen und ich soll jetzt nicht rumlügen und ich soll einfach jetzt Erdbeeren anpflanzen und keine Ahnung.
Und also nicht so, rumlügen.
Ja.
Also Time out, ne? Aber das eine ist, finde ich, zu sagen, hör auf zu lügen. Aber rumlügen, weißt du, das ist nochmal so doppelt entwürdigend.
Ja. Aber man muss auch sagen, dieser Mann hat ein sehr begrenztes Vokabular. Und ich glaube, der Großteil seines Vokabulars besteht aus so konfrontativen, oder hat er sich durch konfrontative Erfahrungen so erschlossen.
Das hast du schön gesagt.
Ja, danke. Ja, dann wurde ich eingeladen zu einem klärenden Gespräch ins Vereinsheim. Das Vereinsheim in Brandenburg sieht es auch genauso aus, wie man sich das vorstellt.
Nee, ich habe keine Vorurteile gegenüber Brandenburg. Wie sieht das denn aus? Ich habe nicht die geringste Idee.
Ja, das ist ein flaches, längliches Gebäude, so aus den 60ern oder so, das von außen auch so gekachelt ist und innen hölzern verkleidet, und es gab da so einen riesengroßen Tisch in so...
Also typisch Vereinsheim Brandenburg, sag ich doch gleich.
Oh nee. Genau, so sah das da aus. Und ich kam da rein. Klugerweise habe ich einen meiner engsten Freunde mitgebracht. Der ist Mitte 60, ist Psychoanalytiker, hat aber auch mal Jura studiert und im Gefängnis gearbeitet. Ich dachte, das wäre eine gute Kombi, um ihn dahin mitzunehmen. Den wollten sie erst nicht reinlassen, weil er nicht in diesem Mietvertrag steht, und da waren sie schon so total anti. Da saßen 5 alte Männer mit hochroten Köpfen und dicken Bäuchen, und ich habe es dann irgendwie geschafft, dass mein Freund da mit rein durfte, und dann haben sie angefangen. So, ich habe nicht angebaut, ich habe den Rasen nicht gemäht, ich habe die Hecke nicht auf 1,50, also nochmal so wiederholt und geschrien, geschnitten. Und das wäre ihnen ja klar, wie gesagt, weil ich als Frau das ja eh nicht alleine schaffe, weil ich als, jetzt kommt's, Ausländerin ja eh so faul bin. Das haben sie ja schon 1000 Mal erlebt dort mit den Russen. In diesem Ort gab es einen großen russischen Stützpunkt. Und ich als Berlinerin, die ja eh nur Party machen will, ja. Also ich war so check, 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 ich bin Berlinerin, ich bin Ausländerin, wobei ich das nicht bin, ich habe nur eine deutsche Staatsangehörigkeit, ich habe einen türkischen Nachnamen.
Welche der 3 Schweinereien hat dich am meisten angekotzt? Welche der 3 Beleidigungen? Also Sexismus, Rassismus, Stadtismus, was hat dich am meisten abgefuckt?
Ja, ich glaube schon... Also das mit dem Statismus, das fand ich schon krass, also weil ich nicht vorhatte, dort so Partys zu feiern. Die Phase habe ich ja auch hinter mir, wie du weißt.
Das hätte ich mehr abgefragt als Rassismus und Sexismus. Willst du dir Partys unterstellen?
Nein, ich wollte eigentlich sagen, also das und das Rassistische, das war für mich das Schlimmste.
Und dein Freund, was hat der gesagt?
Ja, der hat die ganze Zeit versucht zu schlichten. Ich habe auch die ersten 20, 30 Minuten dieses Gesprächs auch noch versucht, so wirklich ruhig zu bleiben. Und es ging einfach dann irgendwann nicht mehr, weil ich halt einfach angeschrien wurde von diesen verschiedenen alten Männern. Und dann habe ich darum gebeten, dass wir dieses Haus erstmal noch so ein bisschen weiter sanieren dürfen, damit ich da drin übernachten kann, weil das auch eine Stunde von Berlin entfernt ist mit dem Auto, erst dann wäre ich in der Lage, eigentlich diesen Garten anzubauen. Das haben sie aber nicht durchgehen lassen. Und dann hat mein Freund dann noch gesagt, es ist doch wie bei Aristoteles. Erst baut man sich ein Zuhause, dann kommt der Garten. Oder ich weiß
Warte, er hat zu diesen 5 Gartenkörben gesagt, es ist so wie bei Aristoteles? Und hat sich Erfolg davon versprochen.
Ja, ich glaube, das haben die einfach wegignoriert. Was auch interessant war, weil es ja um die Lockdown-Zeit geht. Es war Lockdown, glaube ich, da gerade noch. Und in diesem Vereinsheim hatte keiner von denen eine Maske an. Mhm. Ich bin da mit Maske reingegangen, ich wurde so peinlich angeguckt. Also es war alles irgendwie sehr unangenehm. Ja, dann ist es eben eskaliert. Ich habe dann auch irgendwann tatsächlich, muss ich gestehen, geschrien.
Ja, endlich.
Ja, habe gesagt, dass sie zum Arschlöcher sind und mir einfach mehr Zeit geben sollen, einfach ein bisschen humaner sein sollen. Was soll die ganze Sache? Ja, und dann hatte ich ein paar Wochen später die zweite Mahnung auf dem Tisch. Und im Kleingartengesetz ist es leider so, dass man schon nach einer Mahnung gekündigt werden kann. Und die haben mir in der zweiten Mahnung gesagt, dies ist jetzt die letzte Verwarnung. Ansonsten kriegen sie eine fristlose Kündigung. Eine fristlose Kündigung hätte bedeutet, dass ich nicht nur diesen Garten verliere, sondern auch das Haus, das da drauf steht, abreißen müsste, was ungefähr 20.000 Euro gekostet hätte. Also habe ich mir eine Anwältin genommen. Und jetzt habe ich sehr viel über den Anfang gesprochen. Das ist dann immer so hin und her gegangen, immer weiter gegangen. Und ich habe es tatsächlich erst vor 4 Monaten geschafft, diesen Garten zu verkaufen. Und das war eine ziemlich belastende Zeit, weil ich immer so in Angst gelebt habe, dass jetzt so der nächste Brief kommt, die nächste Schikane kommt. Und ich bin da ja halt dann auch ständig hingefahren und habe immer diesen blöden Rasen gemäht.
Also ich würde nur gern kurz zusammenfassen.
Ja.
Du durchlebst gerade eine Trennung, während dein Haus 2 Jahre lang zu Tode saniert wird, während einer Pandemie im Lockdown, während du ein Haus umbauen musst, was total kaputt ist, während dir 5 Gartenköpfe aufs Dach steigen und dir mit einem Abrisspflicht für 20.000 Euro drohen. Ja.
Es ist noch mehr passiert, wenn du möchtest.
Ist nicht, und einen Roman musst du auch fertig schreiben.
Soll ich noch was sagen, was auch passiert ist?
Ja.
Mein Hund ist gestorben.
Oh.
Nach fast 14 Jahren. Also Pandemie und ich, wir haben einiges zusammengelebt. Ja.
Und wie hast du das ausgehalten?
Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch oft gefragt, weil allein 2 dieser verschiedenen Faktoren schon gereicht hätten, ne, um so ein bisschen durchzudrehen. Mhm. Ich glaube, auf die Gefahr hin, dass es jetzt sehr kitschig klingt, der Roman hat mich gerettet. Aber es stimmt irgendwie tatsächlich. Mhm. Ich glaube, so dieses, ich muss das jetzt schreiben, ich will das jetzt schreiben, ich war total in dieser Welt drin. Es hat extrem viel Spaß gemacht, mit meinem Lektor zu arbeiten, da aber auch wochenlang alleine zu sitzen und zu arbeiten. Irgendwie hat mich das durch diese Zeit gebracht.
War es das wert, dieses Haus zu kaufen?
Nee.
Nee, ne? Das Abenteuer ist mal so richtig für den Arsch.
Ja. Also kein Happy End an dieser Stelle.
Was meinst du, was dir 5 Gartenköpfe der Hölle so machen in ihrer Freizeit? Sagst du, was die machen, wenn sie gerade nicht professionell hassen können? Also beruflich, berufsbedingt hassen können?
Na, das ist ja sehr einfach, weil sie gärtnern halt.
Also 1,50 ja. Hecke dann.
1,50 Hecke. Mhm. Ist total schön, sich über neue Pflanzen und Gemüsearten auszutauschen. Und das finde ich auch so schizophren fast, weil es ist ja wirklich was sehr Sanftes. Also das Gärtnern hat ja was total Schönes, Meditatives, Ruhiges, Zärtliches auch auf eine Art. Mhm. Und dass dann aber so diese Härte, dieser Hass, dieses Vernichten wollen der anderen. Aber vielleicht, ja, üben sie diesen Hass oder auch an den am Unkraut dann aus oder so. Also vielleicht passt es genau deswegen auch wieder ganz gut zusammen.
Weil die gern heten beim Jeten, meinst du, oder? Ich habe ja so ein bisschen rausgehört, dass du einen eigenen Buchladen dir wagst, super jung, dass du ein eigenes Haus unter Hassan mitten in der Pandemie wieder instand setzen willst, auch ein Buch schreibst währenddessen. Wo hast du denn die Autonomie her, wenn ich fragen darf? So den Mut, die, so, die Eigenständigkeit?
Ja, ich glaube, ich denke immer vorher nicht so darüber nach, was das dann alles bedeutet, sondern ich habe eine Idee, die ich ganz, ganz toll finde und unbedingt umsetzen will. Und daraus schöpfe ich so ganz viel Kraft und dann denke ich nicht an die Dinge, die Sache zum Scheitern bringen könnten oder so. Beziehungsweise war das bis jetzt so. Ich glaube, ich bin auch auf eine Art ein bisschen desillusioniert, was aber nicht nur ein negativer Begriff ist. Also es ist auch so ein bisschen so, ich habe es so ein bisschen auch in die Realität mehr geschafft und kann vielleicht neue Projekte ein bisschen differenzierter jetzt betrachten oder so. Ja.
Aber also, wenn du diese gute Idee hast und dann trifft sie auf 5 Assis, die mehr Macht haben als du, schützt du die Idee auch im Nachhinein noch davor, sie schlecht zu finden? Die Frage funktioniert nicht. Ich habe mich völlig überstiegen. völlig überstiegen. Was meinst du, woran das lag, dass ich so eine unverständliche Frage gestellt habe?
Hibiskusblüten-Rosmarin-Aufguss?
Ja. Naja.
Aber stell sie gerne besser nochmal.
Also, so richtig fies zu scheitern mit einer eigenen Idee auch noch, ist ja eigentlich super wertvoll. Aber sich dafür so in die Seele spucken zu lassen, ist es dann doch wieder nicht wert. Und über diese beiden Pole komme ich gerade nicht hinweg. Jetzt habe ich gehofft, dass ich das mit einer Suggestivfrage an dich abwälzen kann, aber es hat nicht geklappt. Ich kann dir sagen, als ich noch ein junger Mann war, damals, da habe ich in der iPad-Abteilung der Süddeutschen Zeitung kurz gearbeitet. Und ich wusste aber nicht, dass das die iPad-Abteilung ist, sondern das hieß Digitalredaktion. Und ich dachte so, oh, Digitalredaktion, Storytelling der Zukunft.
Wie alt warst du da?
22, 23.
Okay.
Irgendwie so. Also ich hatte gerade die Journalistenschule beendet und habe mich dann ein bisschen empfohlen durch gute Sachen bei der SZ. Und dann hieß es, ja, Herr Kapitelmann, das Digitalressort. Ja, und dann bist du halt so eine, dann habe ich halt Bilderstrecken über Ameisen gemacht beim iPad und habe einfach so Blöckchen eingefügt. Also es war so Edelfließbandarbeit irgendwie. Oder nur Fließbandarbeit eigentlich. Und das Problem war, dass sich alle da gehasst haben. Weil alle überqualifiziert waren und alle haben sich in dieser Redaktion gehasst. Normalerweise würde ich sagen, nein, Freunde, wir müssen uns nicht hassen. Wir können uns an den Händen nehmen, zumindest an einer Hand nehmen und sagen, nicht wir sind das Problem, sondern die Umstände. Also irgendwie bleibe ich eigentlich Optimist und denke, es gibt zumindest etwas hier, worüber wir gemeinsam lachen können. Und es gibt ja offensichtlich Grund zur Solidarität. Aber mein Gott, habe ich das da nicht gefunden. Also es hat wirklich das Schlechteste in mir hervorgebracht.
Ja, wie kriegen wir jetzt die Brücke wieder nach Brandenburg?
Wir müssen keine Brücke nach Brandenburg kriegen. Das ist Aufgabe der Politik, diese Brücke zu bauen. Ja, ich habe absolut nichts mehr zu sagen. Wie ist es mit dir?
Nö. Von meinem Zettel, meinem Spickzettel habe ich nichts.
Nichts verwendet?
Nichts verwendet.
Ich habe auf meinem Handy Sachen recherchiert. Vielleicht erlaubst du mir noch, eine Stelle aus deinem Buch vorzulesen.
Du vorlesen?
Ja, die ich gefunden habe, die einfach Gangster war.
Okay. Ich könnte ja währenddessen schon ein bisschen rappen.
Könntest du eigentlich machen.
Die Gangsterstelle vorzubereiten.
Warte.
Ich wollte tatsächlich auch mal Rapperin werden.
Ja? Warst du nice?
Ob das nice war?
Ja, ob du nice warst.
Ich war nice.
Okay.
Ja.
Und dann ist aber halt, hat dann wieder was anderes geklappt und dann.
Ja, dann kam meine Punkphase. Was soll ich sagen?
Alright.
Aber dann hatte ich eine Punkband. Egal.
Mein Mann, Ex-Mann, hat mal gesagt, dass er Angst vor meiner Volljährigkeit habe. weil er sich vor dicken Frauen fürchte und weil mein Vater, das habe ich ihm dummerweise gesteckt, an seinem 18. Geburtstag, den er in der Stadt feierte, wo Erdogan mal im Gefängnis saß, schlagartig, das heißt innerhalb einer Sekunde vom schlanken Minderjährigen zum extrem fettdicken Volljährigen mutierte. War das der MC, die MCin oder die Punkrock-Legende, die diesen Teil geschrieben hat?
Das war die Poetin.
Ja, die Poetin.
Poetinnenphase.
War das doof, dass ich ausgerechnet diese Stelle rausgenommen habe?
Nö, ich mag die. Ja.
Ich mag sie auch. Ich werde mir auch noch eine größere Gratis-Leseprobe irgendwoher besorgen. Und ich danke dir sehr herzlich, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ich war nice. Okay. Was denn nice?
Ich war nice.